Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
Ja, und heute haben wir zu Gast Johannes Hauner. Man könnte sagen, er ist der Digitalchef der Süddeutschen Zeitung. Er ist seit dem 1. April 2021 Geschäftsführer der Süddeutschen Zeitung Digitale Medien GmbH, Mitglied der Geschäftsleitung der Süddeutschen Zeitung und seit Juni 2021 ist er auch Vizepräsident der IHK München. Seit 2018 verantwortet er den digitalen Bereich der Süddeutschen Zeitung und sein Herz schlägt komplett für die digitale Transformation. Und Johannes geht ganz gern Radfahren und er wandert auch gern, ist immer sehr gern an der frischen Luft. Herzlich willkommen, liebe Johannes.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Liebe Johannes, Butter bei die Fische, wie man so in Deutschland sagt. Richtig treffend von der Engländerin, etwas komisch, was Fische mit Butter zu tun haben. Aber egal, Digitalchef der Süddeutschen Zeitung. Bist du denn total digital?
Bin ich größtenteils. Ich lese aber gerade unsere Zeitung auch noch gern auf Papier. Ich lese sie am Wochenende gern auf Papier, zwischendurch gern auf Papier. Am vergangenen Wochenende hatten wir ein Kunstspecial im SZ-Magazin, die Edition 46. Auch sowas lese ich sehr, sehr gerne auf Papier. Ansonsten ist mein Arbeitsalltag durchweg digitalisiert und ich lese auch das Allermeiste auf meinem iPhone.
Wunderbar. Also der Digitalchef ist digital. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn man dich recherchiert, findet man heraus, da hast du Volkswirtschaftslehre studiert in Augsburg und du warst ein Jahr lang in Athen und hast dort Wirtschaftswissenschaften studiert. Was lernt man neben Wirtschaftswissenschaften in Athen? Und gibt es irgendetwas an dieser Zeit, wo du sagen würdest, das ist vielleicht für die Digitalisierung auch nicht schlecht?
Ach man, ich glaube, ich habe da tatsächlich mein letztes Jahr in der digitalen Diaspora verbracht. Das war allerdings 2005 auf 2006. Ich hatte in meiner WG dort kein Internet. Wir mussten immer an die Uni, um ins Netz zu gehen. Und das ist mir aber immer noch in Erinnerung. Gleichzeitig habe ich das als eine wahnsinnig bereichernde Zeit in Erinnerung, weil ich unbedingt in einer europäischen Hauptstadt, nicht unbedingt in der naheliegendsten, studieren wollte. Ich wollte damals nach dem VWL-Grundstudium raus und habe mich dann für Athen entschieden und das hat mich durchweg bereichert. Durchaus, aber auch im klassischen Wirtschaftswissenschaftlichen gar nicht so sehr in der Digitalisierung damals.
Oder vielleicht gelernt, dass man die Digitalisierung dringend braucht, wenn man weg ist,
oder? Richtig, ja. Also so zum Kontakt halten zur Freundin oder so, da wäre die Digitalisierung schon von Vorteil gewesen. Aber es ist lange her, es war auch eine andere Zeit. Damals gab es ja auch die Smartphones noch nicht. Ich habe damals immer am Kiosk die SZ gekauft oder sie an der Uni digital gelesen. Aber ja, das ist geblieben.
Sehr vorbildlich. Wenn wir so ein bisschen über die Digitalisierung im Journalismus sprechen, wenn du jetzt mal an deine Kolleginnen und Kollegen denkst, da gibt es bestimmt auch Unterschiede, was die Herangehensweise mit Digitalisierung angeht, vielleicht auch die Frage, wie digital kompetent ist man oder sollte man sein. Wie würdest du so ein bisschen aus übergeordneter Perspektive da gerade diesen Markt beurteilen? Und jetzt noch nicht so sehr aus Geschäftsmodellsicht, sondern wirklich aus Personen-Mensch-Sicht.
Aus Personen-Mensch-Sicht, erstmal ist ein guter Journalist oder eine gute Journalistin immer noch eine gute Journalistin, egal wo ihre Texte veröffentlicht werden. Das ist irre wichtig und das ist auch, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Gleichzeitig haben wir im Digitalen, und das macht total Spaß, auch bei uns unabhängig von Alter und sonstigen Dingen, Geschichten im Digitalen zu erzählen. Ich sage ganz bewusst erzählen, weil wir das Storytelling nennen und im Digitalen viele große Geschichten bei der SZ mittlerweile multimedial erzählen. Auch nicht, weil man unbedingt Videos und Audiospuren braucht, um das Ganze so aufzuladen. Das war vielleicht in der Anfangszeit der Digitalisierung zum Teil auch ein bisschen übertrieben, aber um wirklich eine Geschichte auch visuell stark zu erzählen. Und das kommt bei unseren Nutzerinnen und Nutzern gut an und das ist auch was Spaß macht im Sinne von Journalismus.
Also hat, Entschuldigung, ich reingehe, hat der Journalismus mittlerweile seinen Frieden mit der Digitalisierung geschlossen? Kann man das so sagen?
Selbstverständlich. Ich glaube, da ging es nie um Krieg und Frieden, sondern da ging es um eine Weiterentwicklung. Ja. So habe ich das zumindest erlebt. Ich bin schon lange dabei und habe nie jemanden erlebt, der sich da gewehrt hat. Es sind oft auch Zerrbilder, die von draußen reinkommen. Es ist eher was uns nach vorne bringt, was total Spaß macht. Und so sehen wir es zumindest bei uns. Mhm.
Johannes, in Oktober 2019 hat die Südwestdeutsche Medienholding bekannt gegeben, dass sie umstrukturieren möchte und dass man 100 Millionen Euro investieren möchte in die Digitalisierung. Die Süddeutsche Zeitung gehört zu diesem Holding. Und du warst ja auch also dabei, als das passiert ist. Und die SZ war ja nicht der einzige Zeitungsverlag, der so viel Geld investiert hat. Aber sie war der einzige Verlag, der in so kurzer Zeit, so ein Jahr früher als alle anderen, Ergebnisse sehen wollte. Was ist passiert und wie weit seid ihr jetzt, 2 Jahre später?
Wir sind in der Digitalisierung ordentlich vorwärts gekommen in den letzten 2 Jahren. Wir haben im November 2019 ein komplett neues digitales Abo-Portfolio eingeführt. Das war für uns, ich will jetzt da gar nicht in die Details gehen, aber das war für uns bei der Transformation in Richtung Markt und Nutzer ein total wichtiger Meilenstein, weil wir vorher relativ teuer und unflexibel waren. Das haben uns zu Recht auch viele Nutzerinnen und Nutzer immer wieder vorgeworfen. Und damals, 2019 im November, ziemlich genau vor 2 Jahren, alles auf links gedreht haben und neue Digital-Abos eingeführt haben, die auch ein bisschen stärker an Streaming-Abos angelehnt sind. Und das war ein Durchbruch, weil wir an vielen Stellen da, was Checkout betrifft und anderes, auch wirklich nochmal viel Neues gemacht haben. Und dann haben wir jetzt 2 spannende Jahre, wie jede Gesellschaft erlebt. Seit März ist die Digitalisierung natürlich in vielen Bereichen des Lebens nochmal nach vorne gegangen. Und die Corona-Pandemie ist sehr, sehr schlimm. An der Stelle hat sie aber dazu geführt, dass wir mittlerweile von mehr als 200.000 Abonnentinnen und Abonnenten gelesen werden. Damals hatten wir ungefähr 80.000. Wow. Das ist schon ein ordentlicher Sprung. Und da sieht man, dass es bei der SZ mit der Digitalisierung schon ordentlich vorwärts geht. Ja. Wow.
Das ist das Bild nach außen, Johannes. Es sind aber viele Sachen, die dann auch im Konzern passieren, wenn man dann auf Digitalisierung setzt. Wie hat sich die Landschaft innen drin in der Süddeutschen verändert, von der Arbeitsweise her, von den verschiedenen Menschen, die miteinander kollaborieren müssen?
Ja, gut, wir arbeiten 1,5 Jahre fast nahezu remote. Im Sommer war ein bisschen mehr möglich. Das hatten wir so nicht auf dem Plan, wenngleich wir damals schon auch auf dem Plan hatten, dass wir, was die Digitalisierung betrifft, bestimmte Arbeitsmuster auch ins Unternehmen bringen wollen, die wir im Digitalen schon länger ausprobiert beziehungsweise auch verfestigt hatten in der Organisation. Agiles Produktmanagement. Sie kennen sicher alle ihr kennt alle die Schlagworte. Und dann mussten wir uns nochmal umstellen. Was mir ganz gut gefallen hat bei meiner Organisation war, dass wir durch diese Dinge, dadurch, dass wir schon lange agiles Produktmanagement machen, dadurch, dass wir uns schon lange mit digitalen Technologien auseinandersetzen, klar müssen wir ja, dass es uns im Grunde nicht schwer gefallen ist, auf reines digitales Arbeiten umzusteigen. Das hat wirklich von heute auf morgen geklappt. Das Einzige, was abgeht, aber das hört man ja auch überall, ist der menschliche Kontakt, wo man auch im Digitalen einfach aufpassen muss, dass der nicht zu kurz kommt. Wir haben uns im Sommer, im Herbst schon gefreut, als auch wieder größere Meetings und andere Dinge zumindest kurzzeitig möglich war. Und jetzt sind wir aber schon wieder eine Weile in dem gewohnten Remote-Modus. Man merkt, glaube ich, keinen Unterschied in der Qualität unserer Produktentwicklung und auch nicht in unserem Journalismus. Aber natürlich gehört es zu einem modernen Arbeiten auch dazu, dass man zum Beispiel mal gemeinsam feiert.
Absolut, das wollen wir nicht missen. Da sind wir auch immer gern mit dabei von i4.0. Was uns auffällt, wir sind ja sehr stark eben in Kontakt mit großen Unternehmen, die wir eben in diesem Kompetenzentwicklungsbereich unterstützen. Da geht es sehr oft auch, sagen wir, nicht nur um den infrastrukturellen Wandel, um den technischen Wandel, sondern eben auch um den kulturellen, organisatorischen. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr solche großen Projekte angestoßen habt, jetzt nochmal befeuert durch Corona, dass sich da auch gerade aus kultureller oder organisationskultureller Sicht einiges getan hat, Stichwort auch Mindset. Kannst du da vielleicht mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Einblick geben, wo die SZ da gerade steht? Seid ihr nicht nur beim Schreiben progressiv, sondern auch in der Art, wie ihr arbeitet? Oder wo finden wir euch da?
Wir sind wir sind auch da progressiv. Und ich glaube, wenn man über digitale Produktentwicklung redet, dann ist genauso bei einer Zeitung wie bei jedem anderen Unternehmen angebracht, dass man dann auch über agile, interdisziplinäres Arbeiten redet. Und das sind Schlagworte, die bei uns aber ganz hartes operatives Arbeiten bedeuten. Das heißt, wir arbeiten wirklich in interdisziplinären Teams. Wir haben sozusagen eine Matrix-Organisation, in der natürlich das Disziplinarische geregelt sein muss. Ist auch ganz wichtig, dass Kommunikation, dass Mitarbeiterentwicklung auch stattfinden kann. Aber ansonsten haben wir extrem flache Hierarchien und interdisziplinäre Teams, in denen dann je nach Produktkomponente oder auch nach Revenue und Wertschöpfungsschritt wirklich die Spezialisten und die Produktmanager und Designer in interdisziplinären Teams, die einzelnen Features oder Produktverbesserungen umsetzen. Auch iterativ, auch total wichtig. War früher, auch vor ein paar Jahren, bei uns manchmal noch ein bisschen schwieriger, aber wir führen nahezu nichts mehr nicht iterativ ein. Das heißt, wir machen seltenst auch im Digitalen einen riesengroßen Launch oder einen riesen Relaunch, sondern wir testen alles. Wir schauen, dass wir stückweise ausrollen in kleinen Segmenten. Das sind alles Dinge, die ihr mit Sicherheit kennt, wenn ihr über Digitalisierung viel sprecht, aber das ist bei uns im Alltag auch angekommen und nichts Außergewöhnliches, sondern Standard.
Nimmt diese Iteration, diese Cross-Funktionalität auch immer mehr Einfluss auf den Journalismus, weil man natürlich Themen immer mehr von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten muss und auch da immer mehr interdisziplinäre Teams braucht. Wenn man jetzt mal Beispiel KI nimmt, dann ist das ein technisches Thema, ein gesellschaftliches Thema. Es ist vielleicht sogar ein mathematisches Thema, ein politisches Thema. Wie macht man das? Jetzt kann man sogar ketzerisch sagen, wenn es um die Corona-Berichterstattung geht, dann ist das nur noch Iteration, weil man so das Gefühl hat, jede Woche und jeden Monat ändert sich so die Sichtweise. Aber was ist da deine Einschätzung dazu oder eure Herangehensweise?
Also ich bin selbst kein Journalist, das ist mir auch ganz wichtig. Ich begleite aber auch journalistische Innovationen natürlich über das, was ich mache. Und da ist es schon so, dass wir bestimmte Scoops, ihr erinnert euch sicher an Paradise Papers, Panama Papers, jetzt die Pandora Papers, da kommt es schon darauf an, dass man einen großen Aufschlag dann auch macht und einen großen Launch dieser Geschichte. Mhm. Wir begleiten das aber an der Stelle dann sicher auch durch in der Redaktion, durch Dinge, die angelehnt an agiles Produktmanagement funktionieren, weil es natürlich so ist, dass solche Geschichten im Digitalen, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, erzählt werden müssen. Und da braucht es dann auch in der Redaktion Programmierer, da braucht es visuelle Journalisten und Leute mit entsprechenden Qualifikationen dann im Digitalen, von denen wir zum Glück genügend bei der SZ haben, weil das alle Leserinnen und Leser immer auch sehr stark honorieren. Und auch, natürlich kann es da auch sein, dass man dann Geschichten auch an mehreren Tagen hintereinander erzählt. Aber das ist jetzt nicht so mein Fachgebiet. Das überlasse ich dann schon auch den Journalistinnen und Journalisten bei uns.
Johannes, es ist die SZ ein Riesenunternehmen und hat auch sicher sehr viele Digital Natives und jüngere Leute dazugenommen, hat aber auch einen Stamm an sehr hochwertigen, qualitativ guten Journalisten, die man dann auch also behalten hat. Wie habt ihr diese, sage ich mal, älteren Menschen oder langjährige Menschen in die Digitalisierung hineingeführt?
Also ich mache da keinen Unterschied im Sinne von Alter. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Das ist was, was mir auch auf dem Weg in die Digitalisierung und Transformation fern ist. Das war auch nie ein guter Ratgeber, finde ich. Aber man muss Menschen mitnehmen. Das ist aber auch eine Aufgabe von Führung und von Führungspositionen. Neben viel kulturellen Aspekten, über die ich jetzt schon gesprochen habe, ist sicher auch eine System- und Technologiefrage wichtig. Also man muss sich dann schon auch darum kümmern, dass mit den modernsten Technologien gearbeitet wird und dass auch mit den modernsten Technologien bei uns auch in der Redaktion, aber auch im Verlag produziert werden kann. Also Redaktionssysteme und anderes sind wichtig bei einer digitalen Produktion, so wie sie es aber auch in Print wichtig sind, um einfach Verlässlichkeit zu haben und auch die Prozesse zu digitalisieren zu können. Ja? Und wenn man Menschen auch gute Systeme zur Verfügung stellt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, sind auch in aller Regel die Prozesse, die dabei rauskommen, ganz gut. Und so schafft man Transformation.
Ein ganz, ganz wichtiger Teilaspekt ist auch das Thema Datenkompetenz, gerade in der gesellschaftlichen Debatte, auch bei den, sagen wir mal, in der Industrie, bei allen großen Firmen, bei euch, wenn ihr recherchiert, wenn ihr neue Produkte auf den Markt bringt, das hat auch viel mit Daten zu tun. Wie geht ihr dieses Thema an? Das ist ja auch enorm groß, ist auch wieder eine Frage von Kompetenzen, die nicht unbedingt jeder gleich so mitbringt. Hast du da vielleicht ein paar Einblicke für uns?
Ja, absolut richtig. Mindestens in Richtung dessen, was ich vorhin beschrieben habe, iterativ arbeiten mit einer starken Testkultur kann man nur, wenn man auch eine gute Dateninfrastruktur hat. Mhm. Auch da sind die Systeme wichtig, auch da muss man investieren in neue CRM-Systeme bei uns zum Beispiel oder in Datensysteme. Und klar, wir haben an der Stelle auch neue Kolleginnen und Kollegen mit dazu genommen. Data Scientisten, Tracking-Spezialisten, Analysten, ohne die es nicht mehr gehen würde. Was auch für die Teams, die ich vorhin beschrieben habe, immer eine unglaubliche Bereicherung ist. Und so kriegt man eben dieses agile, datengetriebene Arbeiten dann auch in eine Organisation. Es haben sich bei uns aber auch Leute aus eher klassischen Rollen weiterentwickelt in diese Richtung, weil sie Mathematiker sind und immer schon Spaß hatten an Zahlen oder weil sie neue Controlling-Systeme im Controlling eingeführt haben und dann operativer wurden. Insofern, das ist ein Prozess und eine Weiterentwicklung, aber Daten sind da wichtig fürs Arbeiten.
Das wird ja auch immer öfter eine ethische Fragestellung, so wie weit geht man, wie weit kann man technisch gehen, wie weit sollte man nicht gehen oder vielleicht doch. Ich denke, da gibt es auch in der Medienbranche unterschiedliche Interpretationsformen, gerade auch wenn man es im globalen Medienbereich sich anguckt. Habt ihr da, sag mal, einen ganz klaren Kompass, wie ihr das macht oder wie ihr es auch nicht macht?
Ja, wir machen es natürlich im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen. Die sind relativ eng und wir halten uns da an das, was auch wichtig ist, wenn es um Vertrauen geht in diesem Bereich. Gleichzeitig schauen wir, dass wir über Modelle, die nichts mit Ausspähen und solchen Dingen zu tun haben, sondern die unsere Produkte bereichern, dass wir da mit Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer auch vorwärts kommen. Beispielsweise, wenn es um Personalisierung oder solche Dinge geht. Es funktioniert bei uns aber immer in der Interaktion mit den Nutzerinnen und Nutzern. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht das begleitet uns dann auch schon bei der Use-Case-Entwicklung. Also wir haben da immer im Hinterkopf, können wir das machen? Passt es zu uns? Und auch wenn es vom Datenschutz her abgedeckt ist, gibt es immer noch auch dann eine Begründung, es nicht zu machen, weil es uns auch nicht weiterbringt, wenn wir da irgendwie einen großen Irrsinn machen.
Hannes, ich finde es total spannend. Du hast ja eben gesagt, passt es zu uns, nicht passt es zu der Süddeutschen Zeitung. Wie wichtig ist das Uns-Gefühl bei der digitalen Transformation?
Sehr, und das ist auch bei der Süddeutschen Zeitung sehr wichtig. Also hier arbeiten viele Leute, die gern für die SZ arbeiten, gern auch im Digitalen, aber gern auch im Gedruckten. Das ist schon was dieses Haus auszeichnet, ein gewisses Uns-Gefühl, wie du es nennst, oder ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir arbeiten schon gern für und bei der Süddeutschen Zeitung, weil wir alle Weil wir diese Zeitung in all ihren Erscheinungsweisen alle ziemlich gern haben.
Ja, das ist doch super, wenn da hohe Identifikation da ist und man spürt es auch einfach, wie du das schilderst. Jetzt hast du schon gerade gesagt, du beschäftigst dich ja sehr stark auch mit der Frage, eben wie man Digitalisierung sowohl intern als auch in der zukünftigen Produktlandschaft nutzen kann. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen so einen Einblick geben? Was ist denn so the next big thing? Was kommt auf uns zu? Was ist jetzt in der Glaskugel? Was sehen wir da, wenn wir an die SZ in 5 Jahren denken, ohne natürlich eure komplette Roadmap hier sagen zu müssen? Man sagt ja auch, Springer hört bei uns mit. Deswegen, was ist da so ein bisschen auf dem Horizont erkennbar? Vielleicht auch aus der Wettbewerbssicht.
Ich glaube, aufgrund des iterativen Vorgehens ist es meistens gar nicht das allergrößte nächste große Ding. Was schon momentan wichtig ist, ist, also wir haben es ja in der Digitalisierung schon häufiger erlebt. Es sind bestimmte Dinge schon mal da gewesen, waren dann lange in der Nische und sind dann groß geworden. Zwei Dinge, die mir da einfallen in der Medienindustrie, sind die Newsletter und auch die Podcasts. Audio gab es schon vor 10 Jahren, teilweise länger, Podcasts auch, haben aber nie so richtig funktioniert. Mittlerweile sind sie Standard bei uns und bei ganz vielen anderen. Und das Gleiche galt für Newsletter. Die haben auch ein unglaubliches Revival erlebt. Das ist aber Standard. Ich glaube, dass es in der Zukunft, wenn man auf die SZ schaut, sicherlich im Audiobereich einiges liegt, nicht nur im Podcast-Portfolio, sondern auch in der Sprachsynthese. Also wir haben mittlerweile nahezu jeden Text, viele unserer Wettbewerber auch, über eine Text-to-Speech-Technologie vertont. Da sind wir gerade erst am Anfang. Das ist jetzt bei uns eingeführt, weil wir wirklich ein bisschen länger gewartet haben, um auch da den SZ-Ansprüchen gerecht zu werden. Die Technologie hat sich unglaublich stark weiterentwickelt und ist sicher eine, um die man viele Use Cases bauen kann, im Auto und anderswo. Und ich glaube auch, dass die zum Beispiel ganz gut harmoniert mit einem anderen großen Ding, Personalisierung. Auch darüber reden wir schon 5 Jahre. Auch da haben wir die Erfahrung gemacht, es kommt auf einzelne wirklich interessante Use Cases an. Wenn man die beiden aber miteinander denkt, bin ich zum Beispiel davon überzeugt, dass das im Sinne von Zugänglichmachung von Qualitätsjournalismus schon eine Wucht hat. Mhm. Im Sinne von überall da, wo ich nicht lesen kann, kann ich hören, und zwar nahezu jeden Text und jeden Artikel, den wir hier bei der SZ veröffentlichen. Und das klingt recht banal, ist aber, glaube ich, schon für uns ein großes Ding, auch weil wir bewiesen haben, dass Audio und die SZ sehr gut zusammenpassen. Im Videobereich haben wir uns immer ein bisschen schwerer getan, aber Audio sind wir ziemlich weit vorne.
Das wäre jetzt nämlich genau meine nächste Frage gewesen, das Videothema, wo man sieht, das wird immer wichtiger. Also wir sind ja sehr stark im Lernumfeld unterwegs. Ja. Und wenn ich da so ein bisschen die Nachfragestruktur der letzten 5 Jahre angucke, dann werden unsere Lernenden immer lesefauler, muss man tatsächlich so sagen. Man ist es gewöhnt, komplexeste Sachverhalte immer in 5 Minuten Tutorials aufbereitet zu bekommen. Und ich muss sagen, ich bin auch ein sehr visueller Mensch. Mich spricht das sehr an. Ja, ist das eine bewusste Entscheidung, dass ihr da bisher noch nicht so drauf gesetzt habt? Oder ist das einfach auch Schuster bleibt bei deinen Leisten? Was sind da die Überlegungen?
Also vieles von dem, was du gerade beschrieben hast, kann einfach auch über Audio gemacht werden und bringt dann sogar noch ein paar mehr Szenarien, in denen wir auf die Nutzungsgewohnheiten unserer Leserinnen und Leser treffen. Zum Beispiel im Auto oder anderswo. Deswegen ist Audio oder sehe ich Audio ein bisschen weiter vorn bei uns. Video bedienen wir natürlich. Also keine Frage, wir haben Videokolumnen. Wenn ihr euch unsere Insta-Social-Kanäle anschaut, da haben wir viel. Aber das ist das, was wir können. Was wir jetzt nicht machen und werden, ist, dass wir irgendwie in Richtung oder noch stärker in Richtung Video gehen, wenn ihr so eine Art Fernsehsender oder sowas. Da sind sicher andere weiter und haben da auch ihren strategischen Schwerpunkt drauf. Das ist bei uns jetzt nicht so.
Johannes, du hattest ja vorhin auch vieles gesagt über Podcasts. Die Süddeutsche kann nicht nur selber Podcasts, sondern ist eine riesengroße Kooperation eingegangen mit Spotify, ganz unbekannt Spotify, ne? Man findet uns auch dort. Warum seid ihr diesen Weg gegangen in der Partnerschaft und sind Partnerschaften in der Digitalisierung oder in der digitalen Transformation wichtiger geworden als früher?
Ich glaube ja, da wo sie Sinn machen und da wo beide Marken, die miteinander kooperieren, auch zueinander passen. Und im Beispiel von Spotify ist es so, da hat es sehr gut zueinander gepasst und deswegen haben wir uns dafür entschieden, neben einem Portfolio an Podcasts, das man überall abrufen kann, auch mit Spotify in Bezug auf die Spotify Exclusives zu kooperieren. Und das macht Spaß, hat sich bewährt. Wir waren lange mit unserem Wirecard-Podcast Nummer 1 in den Spotify-Charts. Sowas freut uns und sowas, ja, so machen Kooperationen Spaß.
Ich würde auch gerne mal auf den technischen Aspekt eingehen. KI nach wie vor großes Thema, immer noch schwer greifbar, aber wird von allen irgendwie besetzt. Ist es eine Chance oder ein Risiko für euren Markt, das ganze künstliche Intelligenzspektrum? Wie ordnet ihr diese Technologie ein? Vielleicht sowohl aus Geschäftsmodell-Sicht, vielleicht auch aus Journalismus-Sicht, vielleicht gibt es da auch unterschiedliche Antworten.
Also es gibt sicher unterschiedliche Antworten. Ich antworte als Geschäftsführer, der, wenn er über künstliche Intelligenz nachdenkt, viel über Machine Learning nachdenkt.
Genau. Und
selbstverständlich brauchen wir für den Erfolg unserer digitalen Produkte Machine Learning Modelle. So wie es jeder und jede, der digitale Modelle datenbasiert oder digitale Geschäftsmodelle datenbasiert weiterentwickelt, auch braucht. Mhm. Und da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, in welchem Setting wir das tun, technologisch und aus Datenschutzperspektive. Aber natürlich lassen wir uns da von Maschinen helfen, wo wir sozusagen, ja, wo sie uns helfen können, eine große Menge an Prozessdaten auch so schnell auszuwerten, dass wir oder auch die Maschine daraus eine kluge Entscheidung treffen kann. Und das ist im Digitalen, denkt daran, wenn wir eine Paywall zum Beispiel ausspielen. Also da, wo im Grunde ein SC-Plus-Logo kommt und ein Text abgeschnitten ist, das gefällt den allerwenigsten, kann ich auch nachvollziehen, aber ist unser Geschäftsmodell. Und an der Stelle ist es sicher so, da kann nicht immer ein Mensch entscheiden, welches Angebot da platziert wird. Und an so einer Stelle haben wir solche Technologien auch im Einsatz. Mhm.
Versteht eine Zeitung sich heute auch in dieser Zeit immer noch als Newsbringer und nur als Newsbringer oder hat das Geschäftsmodell sich komplett verändert durch diese ganzen Neuerungen?
Ach, Newsbringer ist sicher eine unserer zentralen Aufgaben, auch ja, mit die Nachrichten, wie viele in der deutschen Medienindustrie, nach draußen in die Gesellschaft zu bringen. Das ist ein unglaublicher Wert, glaube ich, von Medien. Aber wir sind neben dem Bringer gerne auch der Begleiter. Also das heißt, wir begleiten gerne durch den Tag mit all unseren Geschichten, mit Nachrichten, aber bei der SZ gerne auch mal mit einem humoristischen Essay, mit langen Interviews, mit Dingen, die auch über den Tag hinaus reichen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff. Wenn man die Nutzerinnen und Nutzer durch den Tag begleitet, dann ist das erstens ein schönes Gefühl für beide Seiten. Und wir sehen das schon auch ein bisschen als unseren Auftrag. Und da geht es neben der Information, die sicher häufig im Zentrum steht, auch um so Dinge wie Unterhaltung.
Ja, du machst eine wunderbare Brücke zu einem weiteren Punkt, der mich interessieren würde. Und zwar, bezeichnen wir so diese Digitalthemen oder auch die Expertinnen und Experten, die sich damit beschäftigen, häufig so als Elfenbeinturm, weil wir auch heute immer noch das Gefühl haben, dass bestimmte Themen, von denen du und Diane und ich und viele andere davon ausgehen, dass das alles Usus und klar ist, nach wie vor nicht klar sind und auch nicht in der Mitte und der Breite der Gesellschaft angekommen sind. Was kann ein Medienhaus, ein Verlag wie die Süddeutsche Zeitung dazu tun in der Zukunft, dass wir diese wichtigen Themen, also KI ist sicherlich ein tolles Beispiel, in der Zukunft ist es vielleicht Quantum Computing oder Medizintechnik, wo sich ja auch sehr viel tut. Wie können wir es schaffen, dass wir diese Themen stärker in die Mitte der Gesellschaft bringen und da auch Kompetenzen aufbauen, damit es eben nicht immer bloß die üblichen Verdächtigen sind, die sich dann auch immer auf den Konferenzen treffen und die eh schon wissen, worum es geht?
Ich glaube, da muss und kann jeder einen Beitrag leisten, jedes Unternehmen, Medien sicher auch, über die Art und Weise, wie man es selber macht und vorlebt, welche digitalen ja auch Leuchtturmprojekte man macht, weil es viel immer noch um Vorbilder oder um Wahrnehmung geht. Ich glaube aber schon, dass wir, und das habe ich relativ früh 2020 auch schon gesagt, dass die Corona-Krise sicher da ein Beschleuniger ist für die ganze Gesellschaft. Jetzt haben wir alle schon eine lange Zeit an Pandemie hinter uns, aber dürfen nicht unterschätzen, welchen Fortschritt wir auch alle gemeinsam da gemacht haben. Gleichzeitig bin ich auch da nie zufrieden. Gleichzeitig denke ich aber auch da, vielleicht wird es uns gut tun, das, was wir im Digitalen können, nämlich iterativ weiterzuentwickeln, auch auf das zu übertragen. Mhm. Und nicht nur immer die Leuchttürme und die großen KI-Geschichten sehen, die total wichtig sind, nicht falsch verstehen. Aber wir müssen da auch schrittweise vorwärts kommen bei der Digitalisierung als Gesellschaft. Und das sind wir. Und das muss aber weitergehen. Und da braucht es an allen Stellen Leute, die das vorwärts bringen wollen. Und von denen gibt es genug. Und wenn die ein bisschen, wenn wir da so weitermachen und noch ein bisschen berücksichtigen, dass es Digitalisierung ist ein viel zu großes Thema, als dass man es auf einen Schlag erledigen kann. Vielleicht werden die Dinge, die wir aus der Produktentwicklung kennen, gar nicht so verkehrt auch damit einzubeziehen.
Ja, auf jeden Fall. Spannende Überlegung.
Genau. Ich wollte jetzt mal wissen, also wenn man in den Medien arbeitet, dann hat man eine besondere Beziehung zu dem, was neu ist. Kommt ja also Nachrichten, die Neuigkeiten, die News. Man hat auch also berichtet oft über Future Trends. Also man hat sozusagen seine Nase am Boden und bekommt alles mit. Wie filtert so ein Medienverlag heraus, was die wichtigsten Trends für sich selber sind, während das Geschäftsmodell sich laufend ändert?
Ach, wir haben in der Organisation viele, viele kluge Menschen, sowohl in der Redaktion als auch in der Produktentwicklung, die sich wegen ihres Berufes, aber auch wegen ihrer Berufung und wegen ihrer Stärken viel mit solchen Sachen beschäftigen. Und das kommt uns natürlich zugute und das versuchen wir auch einfließen zu lassen. Und wir haben einen relativ hohen Anspruch an uns und an unsere Produkte. Und deswegen müssen wir immer unterwegs sein und schauen, was ist das Nächste, wo ist auch die Konkurrenz besser als wir, national wie international. Aber auch, was tut sich überhaupt in der Digitalisierung? Also man kann viel sicher von den Großen im Streaming-Bereich lernen. Netflix, Spotify, die haben ja jetzt auch im Grunde das gleiche Geschäftsmodell wie wir, nämlich ein Digital-Abo, wo man sich sowohl austauscht, als auch kooperieren kann, als auch eine Inspiration findet für die eigene Arbeit.
Also sind für euch auch diese großen Plattformen, Tech-Plattformen sicherlich so ein Stück weit, haben eine Vorbildfunktion auch, wo man sich Aspekte rausgreifen kann, aber vielleicht, wo man auch bewusst sich mal dagegen entscheidet.
Ach, ich weiß, die großen Tech-Plattformen, da haben wir sicher immer ein ambivalentes Verhältnis zu. Wir reden mit allen, aber wir sind schon auch davon überzeugt, dass wir eine eigene große Plattform haben, als SZ.de zum Beispiel. Gehören wir zu den größten Plattformen in Deutschland, Nachrichtenplattformen sowieso, aber auch wenn es um Reichweite geht. Insofern, da haben wir schon ein ganz gutes Selbstbewusstsein. Aber wenn es um Geschäftsmodelle wie das Abo-Geschäftsmodell geht, wenn man jetzt über Netflix oder über Spotify redet, dann kann man sicher da Inspirationen finden. Wenn es um die ganz Großen geht, muss man sich schon auch ab und zu mal behaupten, im Sinne von partnerschaftlichen Austausch, aber eben auch, wir bewegen uns alle in dem gleichen Ökosystem und da will jeder was von haben.
Ja. Ja. Johannes, du hast ja das Stichwort Reichweite. Wie sehr hat die Reichweite sich verändert in den letzten 2 Jahren, wo ihr also verstärkt digital unterwegs seid?
Ach, wir hatten schon immer eine relativ hohe Reichweite. Es geht bei uns nicht nur um die klassische Reichweite, die man früher vielleicht mal im Netz gemacht hat, allein über die Werbung, die man auf Nachrichtenwebseiten platziert, sich zu finanzieren. Wir haben aber in den letzten 2 Jahren natürlich starke Reichweiten-Peaks gehabt im Zuge der Berichterstattung zu Corona. Wir haben viele, auch gute Investigativprojekte gehabt in den letzten Jahren, wo die Reichweite sehr hoch ist. Und wenn man alles zusammenzählt und auch das Gedruckte im Übrigen, da haben wir auch noch eine ganz, ganz gute Reichweite. Dann hatten wir sicher nie mehr zahlende Leserinnen und Leser. Und das ist für uns total wichtig, weil darauf natürlich auch unsere Zukunft und unser Geschäftsmodell der Zukunft aufbaut. Und deswegen haben alle unsere Strategie- und Transformationsüberlegungen schon viel damit zu tun gehabt in den letzten Jahren. Ja.
Johannes, wir haben in unserer jeden Podcast-Folge am gegen Ende immer so eine standardisierte Frage, die wir allen Gästen stellen, oder es sind eigentlich zwei, und diesen Genuss wollen wir auch dir geben. Und zwar die erste wäre so ein bisschen unser Megathema der digitalen Kompetenzentwicklung. Wenn du da an die Zukunft denkst, gibt es da aus deiner Sicht ein, zwei Aspekte, die aus deiner Sicht ganz besonders wichtig sein werden? Eventuell aus deiner persönlichen Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht, aus SZ-Sicht, wo ihr sagt, bei digitaler Kompetenzentwicklung in Zukunft, das ist wirklich ein ganz zentraler Aspekt, auf den du sehr viel Wert legst.
Also diesen einen zentralen Aspekt ist vielleicht ein bisschen schwierig in Kombination zu dem, was ich gerade vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass man in der Medienindustrie, weil es uns einfach schon vor 20 Jahren und dann auch in der Finanzkrise schon ordentlich gebeutelt hat, auch was Digitalisierung betrifft, weil wir da noch keine Antworten hatten im Sinne von Geschäftsmodellen und damit in etwa vor 10 Jahren begonnen haben, digital nochmal so neu zu denken, dass wir damit auch die Zukunft sichern können im wirtschaftlichen Sinne, dass man von der Medienindustrie einiges lernen kann, was Transformation betrifft, weil wir einfach schon einen Ticken weiter sind und schon 2, 3 Transformationswellen durch uns oder durch unsere Organisationen auch haben, die man in anderen Industrien oder wo man sich in anderen Industrien vielleicht auch ein bisschen was abschauen kann. Das klingt jetzt sehr selbstbewusst, ich weiß, soll es aber gar nicht. Ich will nur sagen, es ging in der Medienindustrie und ich bin jetzt auch schon über 10 Jahre mit dabei. Vor 10, 12 Jahren so richtig los. Deswegen sind wir bei den iterativen Sachen, über die wir viel gesprochen haben, aber auch bei den datengetriebenen Sachen vielleicht mittlerweile sogar einen Ticken weiter, als es von außen den Anschein erweckt.
Ja, und Johannes, Selbstbewusstsein ist auch nichts Schlechtes. Das gehört auch mit dazu.
Ja. Selbstvertrauen für die digitale Transformation. Jetzt komme ich mit der englischen, hintenrum, falschrum gefragte Frage. Was sollte man meiden, wenn man die Zukunft anschaut? Digitale Transformation, digitale Kompetenzentwicklung, Medienlandschaft. Was würdest du sagen? Oh, bitte lass die Finger davon.
Also ich glaube, es klappt nicht ohne Veränderung. Das ist jetzt ein bisschen genau, aber muss zum Ende auch erlaubt sein. Ich glaube, Veränderung ist manchmal hart und es ist auch die Aufgabe von Führung, dass man sie nicht hart erscheinen lässt, dass man sie erklärt und dass man sie motiviert. Das ist total wichtig. Aber wir müssen uns, und da sind wir wieder bei der Iteration, weil die bedeutet ja Veränderung in kleinen Schritten, möglichst validiert durch Daten, möglichst abgesichert durch Nutzertests und durch solche Dinge, dass Veränderung schon zugelassen werden muss. Wer sich dagegen wehrt, hat, glaube ich, schon eine große Herausforderung, Transformationen zu meistern. Und so schwer ist es eigentlich gar nicht.
Wunderbares Schlusswort, ja. Ist eine große Herausforderung, aber eigentlich doch nicht so schwer.
Genau.
Sehr gut. Johannes, ganz herzlichen Dank für dieses sehr kurzweilige Gespräch, das wie im Flug vergangen ist, mit vielen spannenden Einblicken in eure digitale Transformation, aber auch wie ihr das Thema betrachtet. Wirklich sehr, sehr spannend und ganz herzlichen Dank für die vielen spannenden Einblicke.
Danke fürs Gespräch und Grüße.
Genau, und ich würde auch gern Danke sagen und sag mal, von Athen bis zur digitalen Transformation mit dem Bringer und Begleiter, der einen Schritt vielleicht voraus ist. Also das war das Gespräch mit Johannes Hauner, Geschäftsführer der Süddeutschen Zeitung Digitale Medien GmbH, Mitglied der Geschäftsleitung der Süddeutschen Zeitung und Vizepräsident der IHK München. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine ebenso spannende Persönlichkeit kennen, die wir auch einladen sollen, dann bitte einfach eine E-Mail schicken unter podcast@i40.de. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenz-Podcast können Sie verfolgen, was sich alles bei uns tut im DigiKompetenz-Podcast. Und Philipp und ich, wir sind dann ganz begeistert, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koak.